Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ja, was haben wir heute vor?
Jens, wir schauen uns heute mal die neuen WHO-Empfehlungen zu Krebs an oder zu Krebsprävention an. Warum tun wir das? Weil am 4. Februar dieses Jahres, wir sind 4 Wochen später ungefähr, war der Weltkrebstag und in diesem Zusammenhang gibt es den neuen europäischen Kodex gegen Krebs in seiner 5. und aktualisierten Ausgabe oder Auflage. Und Krebs ist weltweit eine der führenden Todesursachen. Und die Wissenschaft zeigt aber, dass ein großer Teil dieser Erkrankungen vermeidbar ist. Und es ist quasi ein Update. Wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, über Krebs, hatten auch mal einen Gast dazu. Und Jens, du hast es ja immer wieder mal gesagt, es gibt ein ganz interessantes Buch, einen ganz dicken Wälzer, wo man alle Sachen so auch historisch zu Krebs mal nachlesen kann. Verlinken wir auch noch mal in unseren Shownotes. Und dieser europäische Kodex, der gibt halt ganz klare Empfehlungen für Lebensstil, Prävention und auch für politische Maßnahmen. Und den haben wir uns mal ein bisschen näher angeschaut. Es gibt 14 Regeln oder 14 Empfehlungen. Und wir schauen einfach mal, was das für unseren Alltag bedeutet, was man verändern kann an dem eigenen Alltag, an seinem Lebensstil. Das ist ja immer unser Thema. Und wie wir selber auch aktiv werden können, um unser Krebsrisiko zu senken. Und deshalb, es gibt heute nicht nur Zahlen, sondern es gibt auch eine lebhafte Diskussion bei uns beiden heute. Und wir steigen direkt mal ein. Ich steige direkt mal ein. Jens, du weißt ja, ich bin ein großer Fan von Statista, immer mal reinzugucken. Und ich habe mir erst mal angeschaut, die neueste Statistik, die veröffentlicht wurde hier 2026, schaut natürlich immer ein bisschen zurück. Letzte Zahlen 2023. Und da ist ganz klar, sind die Krebserkrankungen an Nummer 2 der Todesursachen in Deutschland und auch weltweit. Und nur mal ein paar Zahlen, also rund 240.000 Menschen sterben an den Folgen einer Krebserkrankung in Deutschland. Das sind die Zahlen von 2023. Ja, das ist nicht so schön, weil mit unserem Lebensstil können wir schon einiges dagegen tun. Du hast irgendwann mal gesagt in einem von unseren Podcasts, wenn alle aufhören würden zu rauchen, dann könnte man 50% aller Krebserkrankungen vermeiden.
Ja, das kommt aber nicht von mir, sondern es kommt aus diesem Buch, was du gerade zitiert hast. Das Buch heißt Der König der Krankheiten. Das ist wirklich ein fantastisches Buch, also wer sich dafür interessiert. Ich wollte einfach mal so die ganze Historie kennenlernen. Wo kommt zum Beispiel die Chemotherapie her? Es ist schon wirklich hochinteressant, wie zufällig man dann diese Dinge findet. Ja, die Chemotherapie hat man zum Beispiel bei Bombenangriffen gefunden, da wurden dann Chemiebomben im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und dann plötzlich hat man in den Lazaretten gesehen, dass Tumore geschrumpft sind. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde der Chemotherapie. Und da hat man natürlich, ich sag mal so die ersten 30 Jahre, vielleicht 40 Jahre, vielleicht bis heute, hat man die Leute halt einfach vergiftet, ohne wirklich zu wissen, was man da tut. Es schrumpft zwar so ein Tumor, aber es schrumpft ja nicht die Krankheit. Ja, und das sieht man ja selbst heute auch noch, dass wenn man Chemotherapie einsetzt, dass dann zwar der Tumor schrumpft, so in der ersten Nachkontrolle, aber dann häufig aggressiver wieder zurückkommt.
Und vor allen Dingen diese ganzen chemischen Mittel, die haben natürlich auch noch Nebenwirkungen auf andere Organe.
Die Leber, natürlich, klar.
Das sind ja auch noch.
Die machen einen massiven oxidativen Stress.
Ja.
Die schützen natürlich nicht die gesunden Zellen. Und ich sage immer den Kunden, die sich von mir beraten lassen mit einer Tumorerkrankung, sie haben 99,98% gesunde Zellen. Und für die müssen wir was tun. Für die 0,02% kranke Zellen, da ist der Onkologe zuständig. Ja? Das heißt, der größte Anteil im Körper, aller Körperzellen, wir haben ja so etwa 10 Billionen, schätzt man, 10 Billionen Körperzellen, ist gesund und funktioniert auch noch gesund. Bis zu einem gewissen Stadium, wo eben dann Tumorzellen aus dem Gewebe herauswandern durch Vaskularisierung und dann irgendwann Metastasen bilden. Und dann wird es natürlich immer komplizierter, immer komplexer. Und besser ist natürlich, man tut präventiv einiges, damit diese Erkrankungen gar nicht auftreten. Aber weißt du, was mich bei diesem Thema immer so massiv aufregt? Unsere Krankenkassenbeiträge steigen. Die steigen und steigen und steigen. Wir hören immer von unserer Politik, ja, die Medizin wird immer besser. So, aber wenn ich mir die Statistiken angucke, du hast ja gerade Statista erwähnt, dann muss ich sagen, die Ausgaben für Krebsmedikamente, die verdoppeln sich alle 7 Jahre. Aber wie ein Präsident jetzt vor kurzem mal gesagt hat, ich will ihn gar nicht zitieren mit Namen, gesagt, wir stecken unheimlich viel Geld auf der einen Seite in das System und wir bekommen immer mehr Krankheit dabei raus. Da kann etwas nicht stimmen. Und das trifft insbesondere für Krebs zu, weil es ist ja nicht so, es hat schon zwei US-Präsidenten versucht, den War on Cancer auszurufen, so nach dem Motto, jetzt gehen wir es mal richtig an. Und dann schauen wir mal, so in 10 Jahren ist der Krebs ausgerottet. Wir haben ja genau das Gegenteil erreicht. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wenn man sich mal in die Lage von so einem Abgeordneten, Europaparlament oder in Deutschland Parlament, die bekommen ja so viele Informationen reingereicht, ja, aus allen Ressorts und so weiter, ja. Und wenn die dann in der Bahn sitzen und am Wochenende nach Hause fahren, dann denke ich mir, dann lesen die Überschriften. Das heißt, sie sind in dem Thema doch gar nicht drin. Sondern wenn 70, 80, 90% der Informationen aus NGOs und aus Lobbygruppen kommen und so weiter, ja, die dann ganz toll klingende Namen haben oder dann irgendwie die forschenden Pharmafirmen oder was auch immer dahinter stehen, ja, dann ist das vielleicht gar nicht böswillig, sondern es ist einfach vielleicht auch eine subjektive Manipulation, will ich mal sagen.
Ja, oder eine Überforderung von dem, was sie da zu lesen bekommen halt, ne?
Genau,
Ja.
genau. Eine
Ja.
Forderung. Und du musst auch klar sagen, das wissen wir ja seit Corona, dass eben auch sehr viele Fachleute, die es eigentlich besser wissen müssen, auch dieses Spielchen ein Stück weit mitspielen, weil die sind ja alle abhängig von Drittmitteln, also von Fördergeldern aus der Industrie. Und dann bist du natürlich, das könnte man jetzt so nennen, du bist ja im Prinzip dann gekauft. Würde jetzt kein Professor unterschreiben, was ich jetzt gerade sage, aber letztendlich ist es ja so, dass du heute auch deine Professur, ja, mit Drittmitteln ja, einrichten muss, in Anführungsstrichen. Das heißt, das wird schon von dir erwartet, von der Universität, dass du eben Drittmittel einwirbst. Und wenn du in diesem Gebiet tätig bist, Tumorforschung und so weiter, ja, wo soll denn das Geld herkommen? Ja?
Ja.
So, das ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite ist es natürlich auch manipulativ und sehr stark, sag mal, gesteuert, sagen wir mal so. Glaube nicht, dass ein Volksvertreter, den wir wählen, dass der das 100% beurteilen kann. Das glaube ich nicht.
Lass uns jetzt mal von unserer Kritik einfach mal ein bisschen wegkommen. Wir können nachher noch mal ein bisschen darüber sprechen. Lass uns einfach mal jetzt zu diesen 14 Empfehlungen kommen, die quasi so kategorisiert sind. Einmal in Richtung Lebensstil, einmal eher in Richtung Prävention oder auch politische Maßnahmen. Lass uns da mal genau reinschauen.
Du hast was Interessantes gesagt, nämlich dass vielleicht die Quintessenz aus diesem Buch Der König der Krankheiten. Die Quintessenz ist schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, aber das ist das, was ich mir gemerkt habe. Der Autor hat gesagt, übrigens Pulitzer-Preisgewinner, also sehr renommiert, selber Onkologe, und der hat gesagt, wenn wir alle aufhören würden zu rauchen, dann hätten wir schon 50% weniger Krebs. Ich glaube, dass diese Aussage nicht mehr ganz stimmt. Ich glaube, dass das vielleicht sich in 20, 30% vielleicht abspielt. Das ist deutlich weniger. Und die WHO sagt ja jetzt, bis zu 40% aller Krebsfälle wären theoretisch vermeidbar. Das ist die Aussage. Und das ist sicherlich auch so. Vielleicht sind es auch 50 oder 60 oder vielleicht sind es auch 80%. Genau wissen wir das nicht. Das kann man nur abschätzen. Jetzt hat man einfach mal Daten aus 185 Ländern und 36 Krebsarten zusammengefasst und hat daraus eben diesen neuen Kodex entwickelt oder man kann sagen weiterentwickelt, denn es waren vorher 12 Kriterien, jetzt sind es also 14 evidenzbasierte Empfehlungen. Und evidenzbasiert heißt ja immer, die basieren auf Forschung, auf Literatur, auf in der Regel auf große randomisierte, placebo-kontrollierte Studien, die man nicht in allen Bereichen hat. Und deshalb muss man den auch manchmal auch auf niedriger eingestufte Studien zurückgreifen. So, und da hast du schon gesagt, wir haben insgesamt 14 Kriterien, die man aber in drei verschiedene Kategorien eingeteilt hat. Unser Thema ist ja im Podcast immer Lebensstil, Lebensstilmedizin, und da hängt natürlich auch unser Verhalten letztendlich dran. Also Verhalten ist ja vielleicht der schwierige Teil, das Verstehen von Veränderungen, das Verstehen von Inhalten. Das ist ja vielleicht noch nachvollziehbar, aber dann in der Lebensrealität das ganze Ding umzusetzen, das ist relativ schwer. Ja, du kommst zum Arbeitsplatz, die Leute essen alle Süßigkeiten und du musst dich jetzt irgendwie enthaltsam zeigen. Oder ne, alle gehen raus und rauchen eine, du stehst daneben, rauchst du jetzt mit, ja oder nein? Wenn du passionierter Nichtraucher bist, dann hältst du das natürlich durch, klar. Oder so wie du das jetzt seit Jahren machst, eben kein Alkohol mehr. Ja, konsequent. Aber jetzt gehst du abends auf eine Party und dann reißt das Thema ein. Ja, komm, ein Rotwein, ja, ein Bier, komm. Ja, und so geht das denn aber, ja.
Ja,
Und das ist dann schwer. Und das halten eben, ich sag mal, von 100 Leuten hält das einer durch oder zwei. Ja, die dann ganz konsequent sagen, mach ich nicht, was weiß ich. Es gibt ja auch 0,0 Bier und so weiter. Das kann man dann ja als Alternative trinken. Ja, das ist eben der schwierige Part an dieser Lebensstilgeschichte. Und wenn wir jetzt die einzelnen Dinger mal durchgehen, also Punkt 1 ist Nichtrauchen, was wir gerade schon erwähnt haben, inklusive E-Zigaretten. Und mit E-Zigaretten kenne ich mich jetzt persönlich gar nicht aus, weil ich mein Leben lang schon Nichtraucher bin und ich auch gar nicht weiß, ich habe einmal im Fußballstadion gestanden und dann kamen irgendwie so ganz merkwürdige Gerüche und dann habe ich irgendwann gesehen, Mensch, alle, die um dich herumstehen, haben so diese E-Zigaretten oder wie heißen die, Vapes, glaube ich, ne?
glaube ich auch. Also den
Ja.
Begriff habe ich schon mal gehört, aber ich.
Und die müssen wir uns auch mal genauer angucken, was da alles so drin ist. Ja, die haben zwar Aroma und vielleicht weniger Nikotin oder gar kein Nikotin, aber dann andere Inhaltsstoffe. Dann Nummer zwei, sagt die WHO, Schutz vor Passivrauchen. Das haben wir ja in Deutschland und Europa eigentlich schon ganz gut umgesetzt. Ja, erinnerst dich früher in Diskotheken, da hatten wir immer passiv, haben immer passiv geraucht in Restaurants und so weiter. Das ist ja abgeschafft worden und hat natürlich auch dazu geführt, dass eben viele Leute dann grundsätzlich aufgehört haben, weil einfach die Menge derer, die nicht mehr rauchen, einfach immer größer geworden ist. Und das ist ja mit allen Themen so, weißt du, wenn immer mehr vegane Milch trinken, dann trinken immer weniger die Kuhmilch.
Ja.
So, und auf einmal gehörst du plötzlich, weil die Masse jetzt vegane Milch trinkt, gehörst du jetzt plötzlich zu den Guten, ja, die Veganer, die Mandelmilch trinken, Kokosmilch trinken und so weiter. Und Kuhmilch ist jetzt einfach nicht mehr schick. Das ist ein großes Problem für die Milchindustrie. Aber nur um mal so um zwei, drei Beispiele zu nennen, wie das da auf einmal so kippt, dieses Thema, ne? So, Nummer drei, was ich total wichtig finde und auch immer in meinen Seminaren thematisiere, ist das Thema Gewichtsmanagement. Ich habe das mal auf einem großen Kardiologenkongress gesagt, der liebe Gott hat nicht vorgesehen, dass wir, wenn wir mit 20 dann entweder studieren gehen oder in den Beruf übergehen oder machen eine Lehre oder was auch immer, dass wir dann langsam aber sicher immer mehr an Körpergewicht zunehmen. Und damit 50, 60 sind wir dann übergewichtig. Das hat der liebe Gott nicht vorgesehen. Das ist nicht Biologie, das ist Lebensstil. So, und da mussten einige lachen und grinsen und andere wiederum haben dann in der Mittagspause mich dann gefragt, ja, Herr Frese, was kann man denn da alles so machen? So, Sie haben ja so ein paar Themen angerissen und so weiter. Und wenn ich so damals in die Runde schaute, da hätte ich so taxiert 30, 40% übergewichtige Ärzte. Ja, ist jetzt keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung. Ja, und das kann man ja auch immer ändern, weil Gewichtsmanagement halte ich für extrem wichtig. Warum? Weil Körperfett ist proinflammatorisch. Und das schleppst du ja nicht eine Woche mit dir rum, wie eine Infektion, sondern das schleppst du 365 Tage mit dir rum. Das heißt, um es mal krass zu sagen, das ist eine tickende Zeitbombe. So, deswegen haben die das auch hier an Nummer 3 gesetzt, also direkt hinter Rauchen. Dann regelmäßige körperliche Bewegung, klar, da können wir jetzt lang und breit drüber sprechen. Gesunde Ernährung, auch so ein Fass, was wir jetzt hier aufmachen können, das muss man erstmal definieren. Dann Verzicht auf Alkohol, kommt jetzt an 6. Und interessant, Nummer 7 ist Stillen. Ja, zur Reduktion von Brustkrebs und anderen Krebsrisiken. Also das Stillen wird ja an Nummer 7 gesetzt, direkt hinter Ernährung, Bewegung, Rauchen und so weiter. Finde ich sehr interessant. Nummer 8 ist dann Schutz vor übermäßiger UV-Strahlung. Auch das ist nachvollziehbar, denn wir haben in der Biologie immer, ne, Gesetz des Minimums und dann eben das Maximum. Wenn wir das Maximum überschreiten, dann wird es eben auch toxisch. Dann wird ein Einfluss, auch ein Nährstoff kann toxisch werden, auch Wasser kann toxisch werden, wenn man so 80 Gläser Wasser am Tag trinken, dann kann das auch toxisch werden. Und so kann eben UV-Strahlung auch toxisch werden. Man muss immer wissen, wie geht man damit um? Was ist die optimale Dosierung? Wir sind dann manchmal, jetzt gerade im Winter, natürlich eher in der zu niedrigen Dosierung, keine UV-Strahlung, kein Vitamin D. Deswegen gehen viele nach Mallorca, vielleicht reicht nicht aus, Teneriffa, Gran Canaria wäre jetzt angesagt. Ja, da kann man sich dann die Dosis holen. Allerdings, wenn man dann 4 Stunden Bauch und 4 Stunden Rücken macht, dann überschreitet man diese Dosis und dann macht es auch wieder keinen Sinn. Ja, deswegen schreiben sie eben Schutz vor übermäßiger UV-Strahlung, denn du weißt ja, auf Mallorca im Sommer, wen siehst du da am Strand in der Mittagshitze, in der Mittagssonne? Deutsche, Holländer, Engländer. Ja, wo sind die Spanier?
Die machen
Die sind zu
Siesta.
Hause. Die machen Siesta, genau. Die kommen dann wieder raus, wenn die Sonne wieder ein bisschen tiefer steht, wenn die UV-Strahlung nicht so. Also, du weißt, was ich damit sagen will.
Ja, klar.
Man muss da eben mit umgehen. Und wenn du in deinem Land eben permanent UV-Strahlung hast, dann musst du dich da anders verhalten als jemand, der, wie wir jetzt zum Beispiel im Winter, 0,0 UV-Strahlung, also 0,0 Vitamin D-Produktion. Also müssen wir uns danach verhalten und Vitamin D einnehmen.
Eigentlich relativ logisch.
Und wenn man jetzt, also die WHO-Empfehlungen von vor, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren, wann die letzte rauskam, das weißt du besser als ich. Aber was jetzt neu war, war eben, dass sie jetzt gewarnen oder warnen vor diesen E-Zigaretten und diesen Vapes. Ja, das müssen wir uns auch nochmal näher angucken, weil da kenne ich mich nicht so wirklich gut aus. Dann, dass sie Alkohol ohne sichere Menge angeben. Also es gibt jetzt keine Mengenangabe mehr, so nach dem Motto, ein Glas Rotwein ist gesund. Ja, 2 Bier oder 4 Kölsch in Köln sind jetzt okay. Jetzt sagen sie, nein, schon geringe Mengen Alkohol können krebsauslösend sein. So, und was auch noch neu dazugekommen ist bei den Lebensstilfaktoren, ist die Luftverschmutzung als etablierter Krebsfaktor. Sehr wichtig, Luftverschmutzung, Großstädten größer als jetzt auf dem Land. Aber auch in den vier Wänden. Da sind wir dann im Bereich der Umweltmedizin. Ich kann ja alleine in meinen vier Wänden schon sehr viel tun. Indem ich die Raumluft filtere, indem ich dafür sorge, dass ich den Tonerdrucker filtere, also dass ich da nicht den Tonerstaub da rausblase und meinen Drucker sozusagen am Arbeitsplatz direkt habe und dann jeden Tag da 200 Blatt rausjage. Dass man diese Dinge auf dem Schirm hat, weil diese Partikel sind so klein, dass sie eben Schleimhäute durchdringen können. So, wenn sie Schleimhäute durchdringen, dann ist das wie ein Virus. Dann geht so ein Virus eben in das Gewebe und dann kann es eben eine Entzündung auslösen. Und das ist das Neue, was sie so mit eingeflochten haben, was ich ganz wichtig finde. Ja, ich finde das wirklich nicht kritikwürdig, sondern muss man mal sagen, WHO, ja, gut gemacht. Kann man noch steigern, da kann man sich ja auch noch in Ecken feilen und man kann das besser definieren, was ist denn eine gesunde Ernährung, etc. Aber erstmal so die grundsätzliche Richtung stimmt.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, dass man halt jetzt diese 14 Empfehlungen hat und die jetzt auch ein Rahmenwerk geben und jedem Einzelnen auch so eine Orientierung gibt, was er se selber in seinem Lebensstil machen kann. Ne? Du hast es eben gesagt, kein Alkohol, kein Rauchen. Die Ernährung, Gewichtsmanagement, das sind ja Sachen, die habe ich selber in der Hand. Manchmal ist es vielleicht schwer am Arbeitsplatz, weiß ich nicht, wie das Gebäude ausgestattet ist, ob es noch irgendwie Asbest oder sowas hat. Das kann ich halt nicht beeinflussen. Auch mein Lebensstil, da kann ich halt direkt was tun und da gibt es halt ganz, ganz klare Empfehlungen, die sind evidenzbasiert. Also von daher, jeder ist aufgerufen, sich das mal anzuschauen. Und dementsprechend mal seinen Lebensstil einfach zu hinterfragen.
Ja, und auch vom Mindset, Axel, also dass man sich nicht immer auf das fokussiert, was alles nicht funktioniert, sondern dass man sich mal auf das fokussiert, was ich selber in der Hand habe und morgen umsetzen kann.
Ja, klar.
Ja, aber wenn
Ja,
ich
ja.
vieles für mich auch schon
Ja.
umgesetzt habe, dann kann ich auch, dann habe ich auch das Recht zu meckern. Dann kann ich auch sagen, also liebe Firma, hier müssen wir mal was ändern. Ja, wir müssen mal einen Baubiologen hier durchschicken, weil die Raumluft einfach scheiße ist.
Ja.
Ich sag's jetzt mal so plattdeutsch. Wenn ich aber zu Hause genau das Gegenteil mache, ja, dann ist das natürlich, ja, Quatsch Comedy Club, ja.
So sieht's aus. Ja, lass uns mal einsteigen, was denn die Politik so für Möglichkeiten hat, jetzt diese Empfehlungen auch ein Stück weit umzusetzen. Es gibt ja immer wieder mal so Diskussionen, ob zum Beispiel eine höhere Tabaksteuer, eine höhere Alkoholsteuer, eine Steuer auf Zucker, ob sowas sinnvoll ist. Oder wie siehst du das?
Ja, ich habe da meine Meinung so schrittweise ganz, ganz peu à peu eigentlich verändert. Und sehe das im Prinzip so, wie auch diese Empfehlungen jetzt langsam immer drastischer werden. Ja, also wenn man sagt, so gewisse Toleranz gegenüber Alkohol, jetzt keine Toleranz mehr. Bei, ne, es gibt Alkohol, gibt es Verbote für die Ausgabe an Jugendliche und so weiter. Also da haben wir ja schon gesetzlich auch einiges gemacht bei Alkohol, aber wir haben es beim Zucker eben noch nicht gemacht. Und gerade in dieser Woche war ja eine große Diskussion, ne, bei Hard Aber Fair und diese Dokumentation vom Hirschhausen über Zucker. Und da habe ich meine Meinung inzwischen geändert, weil wir mit unseren Beratungen, mit unserem Wissen, wir erreichen ja immer nur bestimmte Milieus. Wir erreichen aber nicht die, die abends mit der Chipstüte, mit der Cola vor Netflix sitzen, die erreichen wir ja gar nicht. Das sind ja nicht die Leute, die mich jetzt beauftragen, ihre Ernährung noch besser zu machen. Und ihre Prävention besser aufzustellen. Und da finde ich, muss der Gesetzgeber einschreiten, denn da gibt es auch keine zwei Meinungen mehr, was die Wissenschaft anbelangt. Da sind wir so klar eigentlich, dass wir sagen müssen, okay. Und es geht auch gar nicht darum, das wird immer falsch verstanden. Ich habe das bei Instagram auch schon mal so angetriggert und dann habe ich gemerkt, okay, das ist noch nicht so ganz richtig verstanden worden, weil es geht hier nicht um mehr Steuern und es geht auch nicht um höhere Steuern. Das hat ja auch hier jetzt am CDU-Parteitag, ist das aber wohl offensichtlich auch missverstanden worden, weil es wurde ja per se komplett abgelehnt. Ja, da hat ja ein Ministerpräsident eine Eingabe gemacht, wir müssen mal die Steuer auf Softdrinks, auf Erfrischungsgetränke anheben. Und dann wurde es natürlich komplett abgeblockt, weil sie gesagt haben, nee, steht nicht im Koalitionsvertrag, keine Steuererhöhung, also machen wir nicht. So, die haben sich noch nicht mal damit beschäftigt. Ja, und wir haben jetzt gerade heute bei Instagram einen Post gehabt dazu, weil es gibt sehr, sehr viele Länder, über 100 Länder, die haben schon eine Zuckersteuer eingeführt. Und die muss man sich jetzt mal genau anschauen und schauen, wie ist die Lenkungswirkung. Weil das ist ja die Aufgabe zum Beispiel von der Mehrwertsteuer. Ja, wenn ich jetzt auf Produkte keine Mehrwertsteuer habe, zum Beispiel wenn wir eine Postsendung haben, da ist 0% Mehrwertsteuer drauf. Wenn wir uns ein Buch kaufen, da ist 7% Mehrwertsteuer drauf. Kriegen wir ja gar nicht mit, weil wir bezahlen 25 Euro und sehen dann auf dem Beleg, aha, 7%. Warum ist das so? Ja, weil der Staat eben das Buchlesen fördert. Die Allgemeinbildung wird gefördert. Ich weiß allerdings nicht, warum wir 7% auf Schnittblumen haben. Das müsste mir mal ein Politiker erklären. Da hat wahrscheinlich irgendeine Lobby irgendwann mal gut gearbeitet und dann ist das durchgegangen. Aber es ist nicht erklärbar, weil es ist ja ein Luxusartikel. Dieser Luxusartikel gehört für mich auf 19% gesetzt und nicht auf 7. Aber Gemüse und Obst und so weiter ist kein Luxus, das ist ein Muss. Also könnte man ja lenkend eingreifen, indem man diese Steuern reduziert, also Mehrwertsteuer reduziert und dann bei den Süßigkeiten bei den sehr, sehr zuckerhaltigen Getränken und so weiter, da würde man dann vielleicht sogar von 19% weggehen und sagen, wir gehen auf 25%. Warum
Ja,
nicht?
und dann könnte man das wahrscheinlich, also je nachdem, wie viel da getrunken wird und wie viel gegessen wird, aber könnte man das in etwa vielleicht sogar kompensieren. Also ich kenne mich nicht mit den Zahlen nicht genau aus, aber das wäre halt ein Kompensationsgeschäft
Genau.
und dann wäre es ja keine, in dem Sinne keine
Nö, es
Steuererhöhung,
wäre keine Steuererhöhung.
sondern
Außerdem ist es in
nur.
der Praxis auch keine Steuererhöhung,
Ja.
weil in Großbritannien hat es nicht dazu geführt, dass der Staat mehr Geld eingenommen hat, sondern es hat dazu geführt, dass die Industrie einfach ihren Zuckeranteil drastisch reduziert hat.
Ja.
Ja?
Ja.
Und da, ich habe die Diskussion am Dienstag bei, Montag bei Hard Aber Fair gesehen. Da war so ein CEO von so einer Cola-Firma und der hat immer gesagt, naja, wir haben ja schon die Portionsgrößen reduziert, wir haben ja schon was gemacht. Ja?
Ja.
Und da wollte er dann im Prinzip die Schuld sozusagen Coca-Cola und Pepsi-Cola in die Schuhe schieben. Und er selber, der ja kleine Cola-Portionen rausgibt, was weiß ich, so 0,5 oder 7 oder was auch immer, er ist sozusagen aus dem Schneider. Weil das ist ja ein Luxusartikel. Und ja, wenn das ein Luxusartikel ist, dann sollte der auch höher besteuert werden. Damit wieder das passiert, was im Mittelalter passiert ist, nämlich da waren die sehr, sehr reichen, adeligen Leute, die waren krank. Die waren übergewichtig, die hatten Gicht, die hatten Arthrose und alle Krankheiten, die wir heute in der Masse sehen, hatten früher die Adeligen. Und deswegen hatten die Adeligen ja auch ihren eigenen Arzt, der war im Haus und Hof sozusagen angestellt, ja, um die Völlerei ein bisschen einzudämmen. Wir müssen jetzt noch Nummer 9 und 10 ins Feld führen. Nummer 9 und 10 sind nämlich die medizinischen Empfehlungen. Und die sind auch ganz interessant in Bezug auf Krebs, weil die Nummer 9 ist Krebs-Screenings, die Organisation von Krebs-Screenings. Und wenn ich jetzt mal ein, weil ich gerade ein Buch geschrieben habe über Darm und habe mir da natürlich auch die Statistiken angeguckt, die Patienten beim Darmkrebs werden immer jünger. So, und unser Krebs-Screening. Ich glaube, ab 55 bin ich ganz sicher. Ich glaube, ab 55 können Männer
Ab 50, Männer ab
50,
50.
ja, kriegen das von den Kassen bezahlt. Kannst du natürlich auch schon vorher machen, wenn du selbst bezahlst, aber im Prinzip wird das über die Screenings jetzt ab 50 bezahlt. Nur wenn die Patienten jetzt mittlerweile schon 40 sind, also immer früher auftritt, dann greifen diese Screenings nicht. Und das ist das, was du in den Statistiken siehst. Du siehst das. In den 50ern, 60ern, 70ern, da haben wir den Darmkrebs relativ gut gelevelt. Also da gibt es keine Steigerung mehr. Aber bei den 30-, 40-Jährigen steigt es an. So, und das greift dann natürlich nicht. Dann müsste man tatsächlich sagen, und da wird ja, dass wir diese Screenings sozusagen mit 30 beginnen. Da würden ja alle Krankenkassen, würden ja sofort aufschreien. So, aber das ist im Prinzip hiermit gemeint. Nummer 10 wäre dann Früherkennung, was da ja im Prinzip auch mit reinspielt. Früherkennung und Impfprogramme. So, da könnten wir jetzt 3 Stunden drüber diskutieren. Es gab ja diesen Nobelpreis damals von dem Harald Zuhausen, einem deutschen Arzt, der überhaupt entdeckt hatte, dass HPV-Viren in der Lage sind, einen Krebs auszulösen, nämlich in diesem Fall Gebärmutterhalskrebs. Und daraus hat sich dann ja eine Impfung entwickelt. So. Und inzwischen sind wir ja jetzt so weit, jetzt auch mit diesem neuen Impfverfahren, dass, naja, und da kannst du jetzt mal einen Blick in die Glaskugel werfen, dass wir für alle Krebsarten demnächst irgendeine Impfung bekommen. Alle auf mRNA-Basis, alle mit den gleichen Problemen, die wir bei Covid-19 jetzt, ne, im Nachgang sozusagen sehen, mit Long-Covid, Post-Vac und so weiter. Von daher, naja, es wird spannend werden, wie sich da die Thematik weiterentwickelt. Es geht ja immer darum, was stellt man der Bevölkerung zur Verfügung und was nicht. So, was muss man also selber bezahlen und was läuft über die Krankenkassen? Und da geht es dann ja immer mehr in die Richtung, dass eben diese ganzen Screening-Programme, Impfprogramme immer mehr von den Kassen auch übernommen werden, um mit dem Ziel letztendlich mehr Gesundheit zu erreichen. Und das muss man dann ja immer überprüfen in 10 Jahren, in 20 Jahren, ob wir denn das überhaupt erreicht haben. Und das kann man sagen, zum Beispiel beim Darmkrebs-Screening kann man das sagen, dass man das mit den Screenings durchaus erreicht hat, weil man zumindest hat man die Steigerungszahlen gestoppt und es ist leicht rückläufig, ne, bei Jüngeren eben. geht es genau in die andere Richtung. Von daher, naja, das ist ein Thema. Also Punkt 10 könnten wir jetzt tatsächlich lange darüber diskutieren. Machen wir vielleicht nochmal eine extra Sendung draus.
Auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir uns auch noch die letzten vier an. Da gehen wir jetzt dann noch mal rein.
Genau, es ist der letzte Part sozusagen, Umwelt- und arbeitsmedizinische Risiken. Und da haben wir die Nummer 11, ist die Reduktion der Luftverschmutzung. Das ist natürlich ein Thema, was ich nur in meinen eigenen vier Wänden im Griff habe. Ich kann dann vielleicht ein E-Auto kaufen, dann gibt es weniger Emissionen in der Stadt. Ja, du fährst ja viel mit dem Fahrrad, ich auch. Wenn man dann einmal quer durch Köln fährt, dann hat man eine Staublunge. Das ist eben die Frage, ob wir das dann zum Beispiel mit der Elektromobilität, ob wir das Problem lösen. Ja, der Luftverschmutzung ja. Aber die Frage ist, bekommen wir dadurch ein neues Problem? Das wissen wir noch nicht so ganz genau. Da müssen wir auch noch mal einen Podcast zu machen. Aber auf jeden Fall wäre das auf der Ebene schon mal hilfreich, dass wir die Luftverschmutzung reduzieren, wobei wir immer noch Braunkohle, immer noch Kohlekraftwerke etc. haben, wir haben Müllverbrennungsanlagen und so weiter, die natürlich auch emittieren. Und damit haben wir gerade in Ballungszentren natürlich ein größeres Problem als auf Borkum. Ja, wenn man auf Borkum lebt, dann hat man dieses Problem nur sehr begrenzt. Und deswegen schickt man ja auch die Allergiker immer nach Borkum, ja, die Asthmatiker und so weiter. Ja. Weil da eben Seeluft, da gibt es kaum Reizstoffe. Da gibt es eben ja sehr, sehr reine Luft. Wir haben das Thema Wasser ja schon mal genauer uns angeschaut. Auch das sind immer so Themen, wo man eben sein Fass mit füllt oder man kann es wiederum senken. Deswegen, da sind wir auch wieder an dem Punkt, das, was ich selber im Griff habe, wenn ich es mir leisten kann, habe ich natürlich auch selber meinen vier Wänden dann organisiert. Nummer 12 wäre Schutz vor krebserregenden Stoffen am Arbeitsplatz. Hier ist dann die Arbeitsmedizin aufgerufen. Das wäre also klassische Umweltmedizin, Arbeitsschutz, diese Themen, also wenn man mit kritischen Stoffen zu tun hat, wenn man hier exponiert ist gegenüber zum Beispiel Verbrennungen und so weiter. Ja, weil da bestimmte Toxine entstehen, wenn man jetzt zum Beispiel an Feuerwehr denkt. Ja, wenn die Waldbrände löschen müssen. Bei Waldbränden entstehen sogenannte PAKs. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Und die sind hochtoxisch, die können Krebs auslösen. Ja, du kennst vielleicht den einen oder anderen Fall, da sagt man, naja, der hat ja nie geraucht und hat trotzdem einen Lungentumor. Wo kommt denn das her? Ja, da gibt es eigentlich nur das Thema Umwelt. Also da kann man eine Menge machen, genauso wie bei Punkt 13. Das ist dann die Radonmessung und die Radonminderung in Innenräumen. Ist auch interessant, dass Sie das hier mit aufgenommen haben, weil das kennt man in der klinischen Umweltmedizin. Mich wundert, dass die WHO das hier mit aufgenommen hat, weil das echt ein Problem ist. Also du kannst auch Lungenkrebs von Radon bekommen. Und Radon steckt nun mal hier in der Erdkruste. Und wenn du Pech gehabt hast und du hast dein Haus zufällig auf radonkontaminierten Boden gebaut, dann ist das ein ständiger Herd. So, und das muss man wissen. Das kann man auch abschirmen. Und wenn man so, man kann ja, es gibt ja so Radon-Landkarten, da kann man draufschauen, ist man jetzt in einem Gebiet, was gefährdet ist, dann würde ich empfehlen, als ganzheitlich denkender Coach, lass das mal messen. Schick da mal jemanden rein, der das messen kann, weil das ist kritisch zu sehen, sonst hätte die WHO das hier nicht als Krebsträger auch mit aufgenommen. Und Punkt 14 ist dann die Bekämpfung krebsverursachender Infektionen. Da sind wir dann bei HPV, wir sind bei Hepatitis und so weiter. Das ist das Thema, was wir gerade schon mal kurz besprochen haben, dass da mehr gemacht werden soll. Und da ist insbesondere wichtig, was die WHO jetzt eigentlich bezwecken möchte. Denn sie möchte jetzt nicht mehr so alles auf das Individualverhalten lenken, sondern es ist klar zu sehen in diesen neuen Empfehlungen, dass jetzt der Druck steigt auf politische Maßnahmen. Also zum Beispiel Besteuerung von Tabak und Alkohol. Das ist ja in Deutschland so, aber es ist eben nicht unbedingt in allen Ländern so, dass man also stärker Emissionen, Verkehrspolitik, dass man das stärker Blick hat. Ja, du erinnerst dich jeden Sommer, ne? Stuttgart kommt immer durch die Tagesschau, ne? Ist wieder der höchste Peak erreicht der Umweltbelastung, der Luftverschmutzung, dann Gesetze zum Schutz von Passivrauchen. Also vom Trend her geht das jetzt mehr weg von Lifestyle-Ratschlägen hin zu mehr Public-Health-Ratschlägen oder Ansätzen. Ja, dass man also tatsächlich jetzt Regierungen, Gesundheitsminister und so weiter versucht, mehr und mehr ins Boot zu holen, um dort auf der Ebene wirklich aktiver zu werden. Für mich, wenn du mich fragst, gehört da auch der Pflanzenschutz mit rein. Der ist hier gar nicht erwähnt. Das ganze Thema Glyphosat, Biozide, Pestizide, das ganze Zeug, was letztendlich in unserer Ware landet, unseren Lebensmitteln landet, was ich ja persönlich nicht beeinflussen kann. Das kann man ja nur auf großer Ebene lösen, das Problem. Natürlich kann ich Demeter kaufen. Wir haben ja vor kurzem da einen Podcast zugemacht. Ich kann Naturland, ich kann Bioland kaufen. Ja, das muss ich mir aber auch leisten können. Und hier hat für mich aus meiner Perspektive der Staat eine Schutzwirkung oder eine Schutzaufgabe, hier auch die Leute zu schützen, die sich das nicht leisten können.
Auf jeden Fall. Aber wenn wir ja so jetzt zum Abschluss mal so einen Strich drunter ziehen, ist auf jeden Fall gut gelungen, wie du es auch am Anfang gesagt hast. Es gibt hier und da bestimmt noch Sachen, über die man diskutieren kann. Aber so, wenn man jetzt da mal so drauf guckt, würde ich doch sagen, da mit diesen Empfehlungen kann man auf jeden Fall schon mal arbeiten und da sind genügend Punkte dabei. Wenn man die angeht, glaube ich, dass man auf jeden Fall das Krebsrisiko deutlich reduzieren kann. Wenn man nicht alles umsetzt, aber einen Teil davon, was man selber beeinflussen kann, wenn man von den 14 vielleicht erst Nummer 5 umsetzt, gerade beim Lebensstil, dann denke ich, ist das schon ein sehr, sehr guter Anfang.
Ja, bin ich bei dir. Man kann, das geht ja immer um Risikoreduktion. Ich habe nicht alles im Griff. Ja, ich kenne auch Leute, die haben alles gemacht, was man machen kann und haben trotzdem Tumor entwickelt. Ja, und das kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Wir sprechen ja nur in Wahrscheinlichkeiten, wenn man über Wissenschaft und Statistik spricht. Wenn man jetzt mal so Kritik, abschließende Sätze, und zwar nicht, Kritik ist ja nicht nur negativ, sondern kann ja auch positiv sein. Wenn man es mal so ein bisschen zusammenfasst, also es gibt in den 14 Regeln oder Hinweisen gibt es nicht zu negativem Stress. Das wäre vielleicht nochmal wichtig, das aufzunehmen. HPV-Impfungen, das könnte natürlich so ein bisschen die Tür sein für insgesamt mehr Krebsimpfungen, ja, dass man hier so ein bisschen die Tür aufgeschlagen hat, ja, so Richtung mRNA kann man jetzt auf alles sozusagen programmieren, auf jede Krebsart. Das war ja ursprünglich auch mal gedacht, also dieser Impfstoff, den wir dann auf Covid umgebaut haben, oder wir nicht, aber du weißt, welche Firmen das waren, dann die Forschung ging ja eigentlich um Krebs. Und es gibt zum Beispiel keinen Hinweis auf Mikronährstoffmangel. Ja? Null. Es gibt, da ist also die Ernährung sehr pauschalisiert. Es gibt auf der anderen Seite wieder den positiven Hinweis auf ultraverarbeitete Lebensmittel, ja, was ich sehr wichtig finde. Dann hat man hier zwei Empfehlungen für Frauen eingebaut. Einmal das Stillen, wenn man ne, schwanger war und dann junge Mutter ist. Oder auch hier der Hinweis auf die Hormonersatztherapie. Das schreibt die WHO so kurz wie möglich. Ich würde anführen, niemals synthetisch, sondern immer bioidentisch. Ja, weil das zeigen auch die Statistiken eindeutig, dass ich mit der synthetischen durchaus Krebsarten auslösen kann. Und mit der bioidentischen gibt es keine höhere Wahrscheinlichkeit. Dann haben sie neu drin Lungenscreening, dass man also so eine Low-Dose-CT macht, um die Lunge früher im Blick zu haben, so ähnlich wie man es mit Darm-Screenings auch macht. Und die Autoren sagen auch zu Recht, dass viele Empfehlungen auf Beobachtungsstudien basieren. Und das liegt daran, dass man einfach keinen höheren Grad hat. Also es gibt einfach keine randomisierten Studien. Die fehlen einfach. Und deswegen muss man zurückgreifen auf Beobachtungsstudien. Da ist man nicht auf dem höchsten Grad der wissenschaftlichen Evidenz, aber ich kann ja eben nur das nehmen, was ich habe. Alles andere kann ich nicht beurteilen und kann dann nur sagen, okay, was wir uns oder wofür wir uns bemühen müssen, ist, dass wir eben dort Studien bekommen, die das in der höheren Evidenzstufe sozusagen nachweisen. Also unterm Strich, letzter Satz von mir. Ich würde sagen, es ist ein Schritt nach vorne. Genauso wie wir das auch bei den US Dietary Guidelines gesagt haben, den neuen US-Ernährungsregeln, auch da ein Schritt nach vorne. Auch da war genau wie hier der Hinweis, in vielen Bereichen haben wir zu wenig gute Studien. Also müssen wir uns ranmachen, die zu untersuchen. Ja, oder die nachzulegen, sodass wir dann irgendwann wirklich auch sagen können, das ist so. Deswegen sind es im Moment Empfehlungen und nicht klare Hinweise oder Anweisungen. Und was ich auch gut finde, weil ich glaube, dass der Staat hier einfach eine Lenkungswirkung hat, jetzt diese Verlagerung weg von den Handlungsempfehlungen hin zu Public Health, ja, öffentliche Gesundheit, da muss einfach mehr passieren. Und ja, wir erreichen durch unseren Podcast, wir erreichen durch unsere Beratungsmandate, erreichen wir eben nur relativ wenig Leute.
Das ist so. Von daher sind diese Empfehlungen auf jeden Fall ein guter Ansatz und ein Schritt nach vorne. Genau wie du gesagt hast, auch diese US-Ernährungsregeln ein Schritt nach vorne. Ist es wahrscheinlich nicht der riesengroße Wurf, aber wie gesagt, Schritt für Schritt. Und wenn noch mehr Untersuchungen dazukommen, dann werden diese Schritte wahrscheinlich auch sich verfestigen und die Erkenntnis darüber wird dann halt immer weiter wachsen. Wir sind auf einem guten Weg, sehen was positiv. Wir sehen es
Einen Satz
auch.
hätte ich noch.
Ja.
Muss ich jetzt loswerden? Wenn dann Herr Lauterbach WHO-Chef wird, wie jetzt gerade im Flurfunk sozusagen kursiert, dann wird da sicherlich auch noch mehr passieren. Denn Herr Lauterbach hat eins aus meiner Perspektive immer richtig formuliert. Über die Details kann man sich wirklich lange streiten. Aber dass Prävention wichtig ist, das sagt er ja auch bis heute. Das unterschreibe ich sofort.
Ja, aber
Die
dann lass mich,
Ausgestaltung ist eine andere Frage, ja.
genau, aber dann lass mich noch einen Satz dazu sagen. Zu Prävention ist halt die Sache, wie man das dann interpretiert. Also wir interpretieren es wahrscheinlich anders als er, die Prävention.
Ja, genau.
Okay. Jens, vielen Dank für den Einblick in den neuen europäischen Kodex zur Krebsvorsorge, zur Krebsprävention. Vielen Dank für deine ausführlichen Recherchen. Euch da draußen auch wieder vielen, vielen Dank. Alle Infos kriegt ihr immer bei uns in den Shownotes. Da verlinken wir alles, auch den europäischen Kodex. Den habe ich mal auf Deutsch und auch auf Englisch rausgesucht. In der Originalfassung könnt ihr euch dann mal anschauen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Montag. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.